ARD.
Ich könnte es jetzt nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, dass es noch nicht sehr viele Kriminalroman-AutorInnen nach Klagenfurt geschafft haben. Und ich meine, ich wäre die Erste. Aber ja, es ist auf jeden Fall definitiv so, dass der Kriminalroman als Genre schon was ist, was in der Vergangenheit von vielen LiteratInnen nicht gerne ernst genommen worden ist oder abgetan wurde als Genre-Literatur. Aber ich freue mich, dass ich wahrnehme, dass es schon da auch eine Entwicklung gibt, dass der Kriminalroman auch zunehmend ernst genommen wird als etwas, was wahre Literatur sein kann.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Mit Krimis hat Sophie Sumburane es in den Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt geschafft, in diese altehrwürdige Show der Literaturkritik, wo 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander um die Wette lesen und sich danach vor laufenden Kameras und Publikum der Kritik der siebenköpfigen Jury stellen müssen. Ende Juni ist es wieder soweit. Kurz vorher hat sich Nadine mit Sophie Sumburane in Potsdam getroffen. Nadine, wie aufgeregt war die denn?
Ja, noch ist sie sehr gelassen, aber sie meinte, je öfter sie danach gefragt wird, umso aufgeregter wird sie. Denn tatsächlich ist das ja eine große Nummer für Autorinnen und Autoren. Das bringt Aufmerksamkeit, birgt aber auch einige Risiken, denn mitunter wird man da vor Publikum ganz schön zerpflückt mit seinen Texten. Aber eben Aufmerksamkeit, man wird wahrgenommen. Und Sophie Sumburane, sie kommt aus Potsdam und hat ihren ersten Roman, einen Krimi, Gestörte Verhältnisse hieß der, 2012 veröffentlicht. Damals war sie noch Studentin. Mittlerweile hat sie 3 Romane geschrieben, viele Kurzgeschichten veröffentlicht, Anthologien herausgegeben, ein Hörspiel. Ja, und zwischenzeitlich hat sie sich auch bei der Partei Die Linke engagiert, war sogar 2 Jahre im Brandenburger Landesvorstand der Partei, ist mittlerweile aber wieder ausgetreten. Ja, was hat sie dazu gebracht, sich politisch zu engagieren? Vor allem leider der alltägliche Rassismus gegen ihren Mann, der aus Mosambik stammt, und ihre gemeinsamen Kinder. Und auch darüber haben wir bei unserem Treffen gesprochen. Und was ihr Schreiben angeht, da haben wir uns über ihren letzten Roman, Tote Winkel, unterhalten.
Ein Kriminalroman, worum geht's? Ist das so eine klassische Whodunit-Story?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt weder Ermittler noch Täter, also die stehen hier nicht im Mittelpunkt, sondern kommen nur ganz am Rande vor. Und gleich am Anfang ist auch klar, wer die Tat begangen hat. Und diese Tat ist eine Vergewaltigung. Ausgehend davon erzählt Sophie Sumburane von häuslicher Gewalt, von blinden Flecken und toten Winkeln. Und das aus 3 Perspektiven. Katja ist das Vergewaltigungsopfer. Sie ist mit Kai verheiratet, einem Linguistikprofessor an der Uni Potsdam, mit Wurzeln im südlichen Afrika. Und dann ist da noch Valentina, die Ehefrau des Vergewaltigers. Und sie alle 3 haben eine Erzählstimme. Und es ist alles andere als so ein klassischer Krimi, sehr fein erzählt. Sophie Sumburane umkreist Themen wie Traumata, sexuelle Gewalt. Und sie erkundet eben, was Gewalterfahrungen mit dem Leben einzelner machen und was davor und danach passiert, wie es dazu eigentlich kam.
Wir suchen ja bei Orte und Worte immer den Genius Loci. Also es geht auch um die Orte. Bleibt die Frage, wo habt ihr euch getroffen in Potsdam?
Wir haben uns auf dem Unicampus am Neuen Palais getroffen. Das ist im Parc Sanssouci, aber hinter dem Schloss. Hier spielen Teile des Romans Tote Winkel. Hier ist eine der Figuren Uni-Professor und Sophie wohnt auch nicht weit weg, wohnt da um die Ecke. Das ist natürlich eine echte Idylle, vordergründig, um sich zu unterhalten. Vor historischer Kulisse, strahlender Sonnenschein war an dem Tag. Um uns herum liefen so einige Touristen und auch ein paar verstreute Studenten.
Die Kulisse stimmt schon mal. Nadine und die Autorin Sophie Sumburane jetzt im Gespräch über Tote Winkel, Kriminalliteratur, Alltagsrassismus und den Bachmann-Wettbewerb.
Sophie, wir sind jetzt vom Bahnhof Potsdam-Sanssouci ein Stückchen an der Straße entlang gelaufen und jetzt hier abgebogen auf dieses wunderschöne Gelände mit ganz vielen historischen Gebäuden. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Hilf mir doch mal dabei. Genau, also wir sind hier schon auf dem neuen Teil des Parcs Sanssouci oder im neuen Teil des Parcs Sanssouci. Hier rechts ist das Neue Palais und links sind die sogenannten Commons, die waren damals die Versorgungsgebäude für das Neue Palais. Und da sind heute die Hörsäle und Büros und Seminarräume von einem Teil der Universität Potsdam drin. Und in diesem Teil der Universität Potsdam arbeitet eine Figur aus meinem Kriminalroman.
Kai arbeitet dort.
Genau, Kai.
Also eine bessere Kulisse, um Geisteswissenschaften zu studieren, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne?
Das stimmt. Also ich habe hier selber ja nicht studiert. Ich habe in Leipzig studiert und habe auch Geisteswissenschaften studiert, nämlich Germanistik und Afrikanistik. Hätte es aber hier in Potsdam auch schön gefunden, aber damals in dem Alter hat es mich mal aus meiner Heimatstadt rausgezogen, was ja für die Charakterbildung auch nicht schlecht ist.
Da möchte man auch einfach mal weg, kenne ich.
Ja, genau. Wenn ich hier studiert hätte, hätte mich das immer so ein bisschen verlockt, vielleicht eher rauszugehen, als in der Bibliothek zu sitzen oder im Seminarraum lieber eher die Natur und die Schlösser anzuschauen. Also ich wohne ja hier ganz in der Nähe auch und ich bin sehr oft hier im Park, einfach weil ich die Anlage total schön finde und die Architektur der Gebäude total gerne mir anschaue. Was ich interessant finde bei solchen alten Gebäuden, also ich bin gerne an Orten, wo viel Geschichte drin ist, weil ich mich dann immer frage, was dahinter steckt. Also hinter diesen Gebäuden, die ja sehr hübsch sind und sehr schön sind und sehr durchdacht sind, symmetrisch oft auch, da steckt ja auch eine Geschichte. Das hat sich ja ein Mensch ausgedacht, das so zu bauen. Und wenn man jetzt hier im Park Sanssouci steht, also hier im neuen Teil ja nicht, aber im alten Teil, wo das Schloss ist, das hat sich ja der alte Fritz als Sommerhaus bauen lassen. Und gerade bei dem, finde ich, ist sehr viel interessante Geschichte zu entdecken, was seine Person angeht. Und die Schönheit, die er sehr wichtig fand, die ist ja offensichtlich nur Fassade gewesen bei ihm. Und das ist das, was ich in der Geschichte schön finde, spannend finde zu entdecken und eben auch so in meiner Arbeit mit Kriminalromanen und den Figuren, die ich da durch meine Seiten laufen lasse.
Vielleicht bewegen wir uns mal so Richtung Schatten. Ja. Wir haben uns nämlich einen Tag ausgesucht, an dem die Sonne vom strahlend blauen Himmel herunterknallt. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen mehr über dein Buch sprechen. Dein letzter Kriminalroman, der hieß Tote Winkel und der spielt eben zum Teil hier an der Uni Potsdam. Und es ist, wie du gerade schon gesagt hast, in deinen Büchern und auch in diesem Buch so, dass hinter der Fassade sich ganz andere Dinge verbergen, die man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt. Was ist es denn hier bei Tote Winkel, würdest du sagen?
Also das Buch heißt ja schon Tote Winkel, weil es eben im toten Winkel spielt. Also da, wo man als Gesellschaft eher nicht hinschauen würde oder wo die Figuren selbst oder die Menschen selbst sich nicht gern hinschauen lassen. Nämlich da, wo es problematisch wird und wo es weh tut und wo es vielleicht auch ein bisschen zu privat wird, also im Sinne von zwischenmenschlichen Dingen, die man nicht gerne in die Öffentlichkeit getragen haben will. Wenn man sich damit intensiv beschäftigt, stößt man da auf sehr große Widerstände. Und diese Widerstände habe ich versucht, auch in meinem Roman in den Figuren darzustellen. Dass sie eben nicht freimütig alles Mögliche ausblättern, sondern dass man eben beim Lesen erst Stück für Stück erfährt, worum geht's eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Was stimmt zwischen diesen Menschen nicht?
Los geht dein Roman ja so. Valentina, eine der Figuren, bekommt einen Anruf von der Polizei. Sie soll auf die Wache kommen. Ihr Mann habe eine Frau vergewaltigt. Das ist natürlich erstmal ein Schock. Und als sie auf die Wache fährt, ist der Schock noch größer, denn die Frau, die da vergewaltigt wurde, Katja heißt diese Frau, die sieht genauso aus wie Valentina. Und die Geschichte könnte hier eigentlich schon zu Ende sein, wenn man jetzt von einem klassischen Krimi ausgeht. Denn der Mann gesteht, es ist klar, er hat diese Frau vergewaltigt, Fall geklärt. Aber darum geht es in deinem Roman eben nicht. Also es geht eben nicht darum, wer hat's getan, sondern von hier aus untersuchst du, was Gewalterfahrungen eigentlich machen mit denen, die diese Gewalt erleben. Und du schreibst ausschließlich aus der Perspektive der Opfer, und ich sage mehrere Opfer, denn es geht nicht nur um das Vergewaltigungsopfer, sondern eben auch um die, die indirekt auch betroffen sind, also die Ehefrau des Vergewaltigers und den Ehemann der Vergewaltigten. Worum ging es dir?
Ich glaube, dass wir
in unserer Gesellschaft gerne wegsehen und Gewaltopfern, vor allem weiblichen, die solche sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht haben, viel zu oft im Stich lassen, viel zu oft alleine lassen, weil wir nicht sehen wollen, was das bedeutet, davon betroffen zu sein und sowas erlebt zu haben. Und dann solche Gedanken aufkommen wie, naja, die Person muss halt, ja, wird ja irgendwie damit klarkommen oder sie muss dann eben auch das mal abschütteln und man kann ja jetzt nicht sein ganzes Leben lang sich damit beschäftigen. Und diese Verächtlichmachung der eigenen Erfahrungen machen, glaube ich, auch nochmal eine Form von Gewalt aus. Und das ist das, was ich zeigen wollte. Welche kleinen Mikroaggressionen gibt es zwischen den Menschen, die vielleicht nicht immer so gemeint sind, die aber trotzdem bei dem Menschen, der das dann erleben muss, immer wieder nicht aus der eigenen Rolle des Opferseins herauszukommen. Welche Wege gibt es da? Kann man es vielleicht schaffen, aus dieser Rolle rauszukommen? Was bedeutet es, wenn man es nicht schafft? Was bedeutet es, wenn man vielleicht schon sehr früh in einer solchen Opferrolle gewesen ist? Also früh im Leben, meine ich jetzt. Hat man da überhaupt die Chance, irgendwie zu sagen, ich habe mein Leben selbst in der Hand? Oder bedeutet das, dass man sein Leben nie selbst in die Hand nehmen kann? Das waren so Fragen, die ich mir gestellt habe.
Du erzählst deine Geschichte aus drei verschiedenen Ich-Perspektiven und blätterst dann nach und nach auf, auch was diese Menschen in ihrer Vergangenheit, in der Kindheit zum Beispiel, erlebt haben und wie sie das beeinflusst. Die drei Figuren sind ja aus ganz unterschiedlichen Milieus oder haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben. Wie würdest du das selbst beschreiben?
Bei Valentina ist es schon so, dass sie äußerlich sich auch selbst gern als die gut situierte Hausfrau sieht, die aber auch Ziele im Leben hat, die darüber hinausgehen, Hausfrau zu sein, ohne dass sie das abwerten würde. Aber sie hat einen Studenten, der bei ihr putzen kommt und immer wenn er das tut, ist sie weg, weil sie nicht sehen will, dass er bei ihr zu Hause putzt. Also sie will sozusagen nicht vorgeführt kriegen, dass jemand anderes die Dinge tut, die sie eigentlich in ihrer Wahrnehmung zu tun hätte. Also sie ist schon jemand, die vor sich selbst wegläuft. Das wird am Anfang schon ziemlich deutlich und gleichzeitig kommt sie eigentlich aus einem bürgerlichen Milieu. Haus am Stadtrand, Kinder, Ehemann, der eine Kneipe besitzt. Also die haben auch offensichtlich jetzt nicht viel, aber vernünftig Geld. Es wirkt wie eine wohlsituierte Familie, wie das jede zweite vielleicht um uns herum sein könnte. Dann gibt es Katja. Katja wird auch sehr schnell klar, ist im Grunde das, so ein bisschen das Gegenteil, ein Heimkind, die auch in ihrer ersten, als ich noch ein Kind war, Passage von sich selber sagt, als sie 5 Jahre alt war, ist sie schon bei 3 Familien als Pflegekind gewesen und dann doch Heimkind geworden. Also ihre Kindheitserfahrungen sind davon geprägt, weggebracht zu werden und woanders hingebracht zu werden, ob sie das jetzt wollte oder nicht. Und trotzdem hat sie es dann geschafft, eben eine Partnerschaft mit Kai einzugehen. Kai kommt, wie gesagt, aus dem südlichen Afrika. Kai ist ein sehr intelligenter Mensch und es war auch in der Kindheit schon deutlich geworden, weil es gibt ja diese Stipendienprogramme für besonders herausragende Talente vom afrikanischen Kontinent, wo wissenschaftliche Organisationen Stipendien vergeben, damit die in europäische Länder kommen können und dort an Universitäten studieren können. Und über so ein Stipendium ist Kai nach Deutschland gekommen. Und Kai ist eben jetzt Linguistik-Koryphäe an der Universität Potsdam und lebt in einer Partnerschaft mit Katja. Also so unterschiedlich sind die Figuren, die dann irgendwie zusammenkommen plötzlich.
Du fächerst all diese Dynamiken sehr genau auf und beschreibst sehr fein, wie ich finde, auch diese kleinen Impulse, diese unterschwelligen, aber auch offensichtlichen Impulse, die eben solche Gewalterfahrungen im Alltag haben. Das sind ja im Grunde genommen Traumata, über die du schreibst. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Wie hast du dich denn dieser Aufgabe angenähert?
Das ist für mich die Kraft von Kunst. Die große Kraft von Literatur in dem Fall ist es eben, das zu zeigen und das zu schaffen, dass die Leserin, der Leser das spürt, was die Figur fühlt. Das ist das, was das Buch auch manchmal so schwer erträglich macht, weil die Figuren eben gerade etwas schwer Erträgliches ertragen müssen. Und ich glaube aber, dass wenn man es als Autorin schafft, das zu vermitteln, was fühlt meine Figur gerade? Was ist in diesem Moment gerade so schrecklich? Und das fühle ich als Leserin mit. Dann habe ich für mich in meiner Arbeit als Autorin das richtig gemacht.
Genau, das finde ich ja auch. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass eben genau das passiert beim Lesen. Und ich frage mich aber, wie? Wie machst du das? Oder wie hast du dich dieser Aufgabe versucht zu nähern?
Also ich habe mich tatsächlich mit Frauen auch viel unterhalten, die mir von ihren Erfahrungen erzählt haben und die das Buch auch gelesen haben, bevor es veröffentlicht wurde. Also es ist einmal viel Empathie. Ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch, auch wenn es nicht immer so wirkt, aber bei Themen, wo es mich sehr interessiert oder ich sehr gewillt bin zu verstehen, kann ich mich sehr gut in die Menschen hineinversetzen. Und wenn man mit Frauen spricht, erfährt man sehr viel oder sehr häufig von solchen Erfahrungen. Kriegt man also natürlich jetzt nicht bei einem Kneipengespräch abends irgendwo, sondern wenn man wirklich explizit sich mit Menschen beschäftigen will und rausfinden möchte. Und dann sind Frauen natürlich nicht alle und natürlich nicht alle in der gleichen Weise, aber schon bereit, auch darüber zu erzählen, wie sich das für sie angefühlt hat, wie das für sie war, wie das danach abgelaufen ist, was genau die Punkte waren, die dazu geführt haben, dass die Situation besser oder schlechter geworden ist. Und an den Stellen richtig zuhören, das ist was Wichtiges. Ich finde, wir sollten sowieso den Menschen, die von dem eigenen Leid erzählen, viel mehr zuhören, egal welches Leid das ist. Denn wenn wir es schaffen, empathisch für die Menschen zu sein, dann können wir auch schaffen, sie weniger zu verletzen, weil wir sehr oft Menschen verletzen, auch wenn wir es nicht wollen.
Findest du denn, dass im Allgemeinen zu viel Augenmerk auf Täter gelegt wird, gerade in solchen Zusammenhängen?
Unbedingt, also gerade im Genre Kriminalroman, jetzt vielleicht gerade aktuell nicht mehr, aber lange Zeit war das ja doch ein sehr männlich dominiertes Genre. Und da wurde eben auch sehr oft oder ausschließlich aus der männlichen Perspektive, der Kommissar war männlich oder der ermittelnde Journalist oder wer auch immer da die ermittelnde Figur war, war meistens männlich und der Täter männlich, aus dessen Perspektive wurde erzählt. Dann gab es noch den Retter, der dann irgendwie losgestürmt ist und die schöne Leiche gerecht hat und so. Also das ist so dieses Sujet, was man oft in Kriminalromanen findet, was ja auch seine Berechtigung haben darf, was ich aber eben nicht bedienen wollte, sondern ich wollte genau das Gegenteil von dem tun. Also in meinem Roman kommt ja der Täter nicht mit einer Silbe zu Wort und auch die Polizei ist nur irgendwie eine Randfigur. Es gibt keine Ermittlerfiguren. Es gibt schon die Polizei, aber die ist, glaube ich, in zwei Szenen irgendwie aktiv und sonst findet sie nicht statt. Und das hat mich auch gereizt, einfach mal zu versuchen, Verbrechen aus einer völlig anderen Perspektive zu erzählen.
Du engagierst dich ja auch in einem feministischen Netzwerk, ne, wo es auch um Kriminalliteratur geht, Hörland. Was macht ihr und was ist der Grund für dieses Netzwerk?
Also Hörland ist ein Netzwerk von politisch-feministisch schreibenden Kriminalromanautorinnen, ausschließlich Frauen. Wir nehmen auch keine Männer auf, hatten aber schon tatsächlich ein, zwei Mal die Anfrage, dass das Netzwerk spannend klänge und man würde sich ja mal informieren wollen. Also alle Männer sind herzlich eingeladen, sich mit uns zu beschäftigen und sich über uns zu informieren, aber wir bleiben ein Netzwerk, das aus weiblichen Autorinnen besteht. Und wir sind eben wirklich ein Netzwerk, wir versuchen uns gegenseitig mitzunehmen, wir versuchen uns gegenseitig zu stärken, wir versuchen uns auch auszutauschen, so das ist so dieses Grundkonzept. Und dann gibt es einmal im Jahr ein Kolloquium, wo wir uns treffen in der Stadt, einer von uns organisiert es immer und dann treffen wir uns. Also es fing an mit, wir versuchen über den Kriminalroman als Genre zu reden. Wie kann man ihn so revolutionieren, dass Frauen ihn nicht nur gerne lesen, sondern dass Frauen auch sich darin wiederfinden können, nicht nur als Leiche, sondern auch als Person, als handelnder Mensch. Weil es ist ja schon ein Phänomen, dass Frauen sehr, sehr viel Kriminalromane lesen, obwohl sie oft sehr frauenfeindlich sind und sehr misogyn sind. Und das ist auch ein Phänomen, was wir bei Hörland aufs Trapez bringen wollen, wie wir uns selbst mit Misogynie in Romanen immer wieder beschädigen, indem wir das reproduzieren durchs Lesen. Warum haben wir das Bedürfnis, als Frau das zu tun? Das ist eine interessante Frage. Also der Kern unseres Netzwerks ist vor allem, sich gegenseitig Kraft geben und wir versuchen, die relevanten Themen, die uns entgegenkommen, zu diskutieren. Wir haben jetzt Anfang Juli ein Kolloquium in Berlin, wo wir versuchen wollen, auszuloten, ob der Kriminalroman das Genre der Zukunft sein kann und der feministische Kriminalroman speziell, ob das vielleicht das Genre der Zukunft für die Literatur ist. Das ist natürlich alles unter unserer Glocke, dass wir eben Autorinnen von Kriminalromanen sind, aber vielleicht kann das auch für Schreibende spannend sein, die das Genre bisher eher skeptisch beäugt haben.
Was sind denn da aber so die Aspekte? Weil Es hat sich ja schon mittlerweile einiges geändert. Aus meiner laienhaften Wahrnehmung gibt es ja doch einige Ermittlerinnen, auch starke durchaus, emanzipierte, feministische Ermittlerinnen. Sind es dann so die Geschichten, die nochmal anders erzählt werden sollten und wie? Also was genau macht dann eine feministische Kriminalliteratur aus?
Genau, also es ist, deswegen sagte ich, es ist vielleicht jetzt aktuell gar nicht mehr so, aber eben mal so gewesen, dass das Genre sehr männlich dominiert war. Ich glaube jetzt, es ist richtig zu sagen, dass es mittlerweile viele starke Frauenfiguren in Kriminalromanen bereits gibt und auch starke Ermittlerfiguren, die weiblich sind. Und es ist schon ein Aspekt von feministischer Art, den Kriminalroman zu denken, weil man eben endlich auch mal versucht, auf weibliche Art, um es mal ganz blöd zu sagen, einen Kriminalfall zu lösen. Und weil es oft, wenn es weibliche Ermittler sind, eben keine Platten, die weibliche Leiche liegt irgendwo und irgendwer muss jetzt rausfinden, welcher böse Mann sie getötet hat, Fälle sind, sondern dann sind es sehr häufig politische Fälle. Dann beschäftigt sich der Roman mit Waffenhandel, dann beschäftigt sich der Roman plötzlich mit anderen Formen von Verbrechen, die in unserer Gesellschaft eben auch sehr häufig sind und die man jetzt so mit Feminismus oder mit weiblichem Schreiben gar nicht in Verbindung bringen würde. Aber weil es eben dann in dem Roman gar nicht explizit um Weiblichkeit geht, sondern einfach nur darum zu sagen, eine Frau kann sehr wohl Polizeiarbeit tun und tut sie einfach völlig selbstverständlich, ohne zu sagen, ich bin eine Frau und deswegen tue ich das jetzt so. Und löse trotzdem einen Fall, der mit Waffenhandel zu tun hat. Das ist auch feministisch, einfach eine Realität so abzubilden, wie sie ist. Wir haben ja weibliche Polizistinnen, wir haben Kriminaloberkommissarinnen, wir haben Frauen beim BKA und die ermitteln einfach und sagen sich nicht jeden Morgen, ach, ich bin eine Frau, ich mache das irgendwie auf weibliche Art, sondern sie machen es einfach. Und das abzubilden, sollte auch in der Literatur stattfinden.
Und dann gibt es ja auch Mörderinnen, die ja genauso auch grausam morden können. Das ist vielleicht auch ein Teil dann, ne?
Das auf jeden Fall, klar. Also statistisch gesehen ist es schon so, dass deutlich mehr Männer als Mörder im Gefängnis sitzen. Aber natürlich gibt es auch weibliche Verbrecher. Das ist unbestritten der Fall. Aber das ist auch ein Aspekt von feministischer Kriminalliteratur, zu zeigen, dass Frauen oft aus anderen Gründen Verbrechen begehen. Also Männer wollen, wenn sie töten, oft behalten. Wenn ich dich nicht haben darf, darf dich keiner haben. Dann bin ich der Letzte gewesen, der dich hatte. Deswegen musst du sterben. Das ist oft ein Motiv beim Mann. Und bei der Frau ist es oft das Gegenteil. Die wollen sich befreien. Die wollen nicht mehr in dieser Enge sein. Die wollen nicht mehr verfolgt sein, nicht mehr in irgendeiner Weise vom Mann kontrolliert sein und begehen dann solche Gewaltverbrechen, um sich zu befreien. Also genau das Gegenteil ist dann das Motiv. Und das ist auch spannend, wenn sowas in Kriminalromanen dann abgebildet wird.
Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Krimis zu schreiben?
Ich kann gar nicht sagen, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen ist. Ich habe einfach schon immer gerne Stephen King gelesen, interessanterweise. Mochte ich gern Horror und Anne Rice, Vampirgeschichten mochte ich gern. Und habe auch deswegen meine ersten Erfahrungen in diesem, also Schreiberfahrungen mit 15, 16 in diesem Bereich gemacht. Aber das war nichts für mich. Und dann habe ich mich immer mehr eben umgeschaut und mich mit meinen Freundinnen unterhalten und abends dann doch so eine Geschichte erzählt bekommen, was ihr passiert ist, dass sie das Gefühl hatte, sie ist verfolgt worden. Man fängt dann an, sich gegenseitig solche Geschichten zu erzählen. Und sowas hat mich dann einfach sehr beschäftigt. Und meine Art, Dinge loszuwerden, die mich beschäftigen, ist es aufzuschreiben. Und deswegen bin ich im Bereich Kriminalroman gelandet, weil mich solche Formen von Verbrechen, die mich umgeben, einfach sehr beschäftigen. Und dann beschäftige ich mich damit und dann wird es halt ein Kriminalroman.
Eine deiner Figuren in dem Roman Tote Winkel, der ist Linguistikprofessor. Und du hast deine Doktorarbeit, deine Promotion auch in Linguistik gemacht. Und zwar über forensische Linguistik. Was ist das?
Also ich mache sie noch, ich bin noch nicht fertig. Ich habe meine Masterarbeit schon in dem Bereich gemacht und versuche jetzt meine Promotion da fertig zu kriegen. Und forensische Linguistik ist ein Teilbereich der Soziolinguistik, wo sich damit beschäftigt wird. Ich gehe jetzt mal von Handschriftenanalyse weg, sondern rein zu dem Bereich, den ich mache. Also man nennt es inkriminierte Tatschreiben. Das sind sozusagen alle Schriftstücke, die in irgendeiner Art und Weise mit Verbrechen in Verbindung stehen. Also das kann ein Kassenzettel sein, das kann aber auch ein Brief sein, also irgendein Schreiben. Und ich beschäftige mich mit Erpresserschreiben, Erpresserbriefen und untersuche Verstellungsstrategien, also sprachliche Verstellungsstrategien, wie Menschen mithilfe der Sprache versuchen vorzugeben, sie seien jemand anderes, als sie tatsächlich sind. und versuche herauszufinden, welche Strategien Menschen am häufigsten oder am wenigsten häufig benutzen und wie sie das tun. Also wenn ich die Person nicht kenne, die den Text verfasst hat, herauszufinden, ist es eine gebildete Person, ist es eine Person, die vorgibt, sie sei gebildet, oder ist es eine Person, die aus dem Osten Deutschlands kommt, weil sie bestimmte Dialektismen benutzt, oder ist es eine Person, die dialektale Varianten aus Norddeutschland benutzt und deswegen kommt sie wahrscheinlich aus Hamburg, ist aber schon lange weggezogen und wohnt heute in Bayern, weiß ich nicht. Also das ist sozusagen die Variante, die dann vor Gericht eher schwerer benutzt werden kann und die eher Grundlagenforschung ist.
Wie kommen aber Erpresserbriefe in deine Hände?
Also ich habe jetzt für meine Promotion keine echten Erpresserschreiben, sondern ich habe eine Studie durchgeführt mit 100 Personen, denen ich Aufgaben gestellt habe. Sie sollten auf einer bestimmten Aufgabenstellung 3 verschiedene Briefe schreiben. Und aufgrund der Aufgabenstellung weiß ich, in welche Richtung sie ihre Sprache verstellen sollten. Also sie sollten vorgeben, sie sind mehr gebildet oder weniger gebildet. Oder dann gab es noch einen Vergleichstext, also dass ich sozusagen ihre eigentliche Sprache weiß. Mir geht es auch nicht um den Erpresserbrief als solchen, sondern um die sprachliche Strategie.
Spannend auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, irgendwie ist, glaube ich, an dir doch aber so ein bisschen so eine kleine Kriminalkommissarin verloren gegangen, oder?
Ja, ganz uninteressant finde ich es nicht. Also ich arbeite auch gern wissenschaftlich, vertiefe mich gern in so ein Thema und beschäftige mich tatsächlich gern mit Verbrechen. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich finde es einfach interessant, mich zu fragen, was führt dazu, dass ein Mensch ein Verbrechen begeht. Das ist ja nicht immer vorsätzliche Bösartigkeit, sondern es ist ja ganz oft völlig andere Gründe, warum Menschen Verbrechen begehen. Und das ist für mich was, wenn man das schafft, eine Gesellschaftsform zu etablieren, die vermeidet, dass diese Risikofaktoren auftreten, die dazu führen, dass Menschen Verbrechen begehen, dann kann man vielleicht eine friedfertigere Gesellschaft erschaffen.
Du engagierst dich auch darüber hinaus, über das Schreiben, gegen Gewalt, also gegen Rassismus, gegen rechte Gewalt, gegen Rechtsextremismus. Bist du da sehr engagiert? Du warst auch für einige Jahre Mitglied der Linken und dein Mann kommt aus Mosambik ursprünglich. Ich glaube, da hast du auch selber einige Erfahrungen gemacht oder dein Mann dann, die dazu geführt haben.
Genau, also ich bin, als ich noch hier war als weißes Mädchen, haben mich eben vor allem die Fragen interessiert, wie gefährlich ist die Welt für mich als weißes Mädchen, und bin aber sonst relativ unbedarft durch die Gegend gelaufen. Und erst als ich mit meinem dann Mann, schwarzen Mann, in Leipzig gelebt habe, ist mir bewusst geworden, dass unsere Gesellschaft doch noch sehr viel problematischer ist, als ich das so wahrnehmen wollte. Weil wenn man selbst nicht von Diskriminierung oder Marginalisierung betroffen ist, nimmt man vieles gar nicht wahr. Und erst als ich dann sozusagen darauf gestoßen wurde, merkte ich dann, wie alltäglich das ist, dass man als schwarze Person oder als in irgendeiner anderen Art und Weise marginalisierte Person doch immer wieder damit zu kämpfen hat, sich Alltagsrassismus ausgesetzt zu sehen oder Alltagsdiskriminierung gegenüber zu sehen. Und das ist was, was ich untragbar finde.
Du hast darüber ja auch in deinem Blog geschrieben, du hast einen Artikel darüber geschrieben, welche Erfahrungen ihr in Leipzig machen musstet. Und ihr seid ja dann auch weggezogen aus Leipzig nach Potsdam. Warum wurde es da so unerträglich?
Also Leipzig ist schon eine Stadt, die ja diesen unfassbar tollen und ja auch in Teilen sehr wahren Ruf hat, sehr weltoffen zu sein, sehr studentisch zu sein, sehr lebendig. Leipzig ist eine schöne Stadt, aber Leipzig ist eben auch an bestimmten Enden eine Stadt, in der früher mal die NPD-Parteizentrale war, wo es sehr viele gewachsene rechte Strukturen gibt, gerade im Umland. Und gerade überhaupt, wenn man dann mal sich in Sachsen weiter bewegt, wird es doch sehr deutlich, dass da eher Strukturen vorhanden sind, die mit Menschen, die nicht das deutsche Aussehen haben, nenne ich das, dann eher Probleme haben und sie nicht um sich haben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Meine Familie kommt ja aus Potsdam. Wir waren, weil wir damals schon ein Kind hatten, oft in Potsdam zu Besuch. Und mein Mann hat sich damals schon einfach in Potsdam sehr viel wohler gefühlt. Oder da ist ihm das ja weniger häufig passiert. Und das war schon dann am Ende auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, dann lass uns wieder nach Potsdam zurückgehen. Mittlerweile passiert es schon auch in Potsdam mehr oder weniger regelmäßig, dass die Kinder nach Hause kommen und irgendwas erzählen. Und das macht mich jeden Tag, immer wenn das kommt, immer wieder aufs Neue traurig und auch so hilflos, weil man kann nicht rausrennen und dem Menschen, der dies oder das gemacht hat, hinterherrennen und mit ihm schimpfen oder ihm sagen, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du ein Kind dumm anmachst. Das geht nicht. Man bleibt dann in dieser Hilflosigkeit zurück, dem Kind irgendwie sagen zu müssen, du, das ist jemand, der ist irgendwie mit sich nicht im Reinen oder es hat nichts mit dir zu tun. Und man sieht ja doch, dass das Kind merkt, dass das alles irgendwie nur so ein hilfloser Versuch ist, das wegzuschieben. Mein Mann ist erstmal ein sehr selbstbewusster Mensch, der nimmt wirklich nicht jede Kleinigkeit sofort auf sich. Aber also alles hat seine Grenzen und gerade wenn es um bestimmte Dinge geht, die ganz eindeutig mit seiner Hautfarbe zu tun haben, sind diese Grenzen halt schnell erreicht, weil irgendwann ist einfach ein Punkt erreicht, wo das Maß voll ist, dass man das noch ertragen möchte. Weil warum soll man es ertragen? Ja, wie gehe ich damit um? Also ich habe eine Zeit lang versucht, sehr offensiv damit an die Öffentlichkeit zu gehen und habe aber gemerkt, dass dieses offensive an die Öffentlichkeit gehen dazu führt, dass die Anfeindungen nur noch größer werden und auch meine Familie dadurch eher noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wird, als dass das irgendwie hilft. Deswegen habe ich das so ein bisschen leider aufgegeben und mich da so ein bisschen selber stumm geschaltet, was diesen Strang angeht. Und versuche das jetzt wirklich weniger durch Aktivismus und mehr durch die Literatur, eben durch dieses Zeigen, durch Kunst und nicht explizit das immer wieder in die Öffentlichkeit mich selbst und meine Familie in die Öffentlichkeit stellen, weil ich möchte das nicht, dass diese Form von Gewalt immer wieder in unser Familienleben Einzug hält.
Es gab ja auch Hasskommentare nach dem Artikel, den du damals veröffentlicht hast. Ja, das verstehe ich schon, dass man da nicht immer wieder dem ausgesetzt sein möchte. Es ist ja auch die Sprache, die Gewalt transportiert und die sich verändert hat in den letzten Jahren, auch im Zuge dieses Erstarkens der rechten Kräfte und auch der AfD hierzulande. Also die ganze Rhetorik, die ganze Art zu sprechen hat sich stark verändert. Wie nimmst du das wahr?
Das stimmt. Also wenn man sich so diese Begrifflichkeiten anschaut, einmal die AfD ja sehr gekonnt nutzt. Also es geht los bei Flüchtlingswelle. Das ist so das Erste, wo man sagt, da ist es sehr augenfällig gewesen, dass die mit Begrifflichkeiten arbeiten, die also mit Metaphern, die einfach Bilder transportieren, die sich in die Köpfe der Menschen setzen. Wenn ich eine Welle vor Augen habe, dann sehe ich irgendwas, was über mich kommt, wo ich mich nicht gegen wehren kann. Und wenn ich da Flüchtlings davor setze, habe ich eine Metapher geschaffen, die bei den Menschen im Kopf eine Flut von Menschen entstehen lässt, gegen die man sich nicht wehren kann und die einen überrollt. Das sind so sprachliche Kniffe, mit denen die AfD sehr gekonnt umgeht. Und,
die aber ja eben nicht mehr nur die AfD benutzt.
Genau, und die dann eben einfach durch die Normalisierung, dass man sie immer wieder benutzt und immer wieder in die Zeitungen reinschreibt und immer wieder über irgendwelche Artikel drüber setzt, dann so normal werden, dass jeder Mensch plötzlich von Flüchtlingswellen spricht oder von anderen Dingen spricht. Und dann verfestigt sich das so und dann sind die Metaphern so fest im Kopf, dass man sie gar nicht mehr rauskriegt und dass man die als völlig normal wahrnimmt. Genauso, also dieses Verschieben von sprachlichen roten Linien macht die AfD ja wahnsinnig gut. Immer im Bundestag irgendeine Rede halten, irgendeine rote Linie überspringen mit Anlauf und dann sagen, oh sorry, also das mit dem Fliegenschiss, das war ja gar nicht so gemeint, tut mir leid. Und am Ende steckt es in den Köpfen von allen und 3 Jahre später redet auch irgendwer anders von dem Gleichen und meint vielleicht ein bisschen was anderes, aber hat das gleiche Wort benutzt. Und die AfD sitzt da und feiert. Und das ist über Jahre zu beobachten, dass das immer stärker alles, die Rhetorik, wenn man jetzt Friedrich Merz zuhört, muss man auch sich manchmal fragen, ob der sich selber reden hört, ob der das merkt, was er da so von sich gibt zum Teil.
Wenn man jetzt mit AutorInnen spricht, dann habe ich jetzt auch öfter schon gehört, dass das auch was mit dem eigenen Schreiben macht. Es ist ja nicht nur die rechte Rhetorik, es herrscht auch Krieg, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, das, was in Gaza passiert, was in Israel passiert. Wie merkst du bei dir selber vielleicht, dass das auch alles in dein Schreiben Einzug hält oder dass das irgendwie etwas macht mit deiner Art zu schreiben?
Also es ist bei mir eher so, dass wenn ich mir die Weltlage anschaue, ich mich eher frage, ob mein kleines Schreiben irgendwie überhaupt irgendeinen Einfluss haben kann. Also ob das überhaupt irgendeine Wirkung entfalten kann bei all den Krisen und Kriegen und Dingen, die in der Welt so passieren, frage ich mich doch eher, mache ich das noch für mich so, weil ich gerne schreibe und weil ich das wichtig finde und das gut finde, mich damit zu beschäftigen, oder hat das tatsächlich auch irgendeinen Einfluss auf die Gesellschaft oder auf ein oder zwei Menschen wenigstens? Ich beschäftige mich tatsächlich viel mit den Nachrichten. Mich beschäftigt der Ukraine-Krieg sehr, auch aus meiner Ostsozialisierung heraus, weil man hier doch häufiger auch Menschen trifft, die den Aggressor des Ganzen woanders sehen als so der größte Teil der Gesellschaft. Und ich mich dann doch manchmal frage, warum Menschen so unreflektiert sind und da an 30 Jahre alten Glaubenssätzen festhalten und nicht bereit sind, sie loszulassen. Und ob das vielleicht auch was damit zu tun haben kann, warum wir heute in der Situation sind, in der wir sind.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Klagenfurt gesprochen, Sophie. Du bist zum Bachmann-Wettbewerb eingeladen. Wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Also ich glaube, mit jeder Person, die mich das fragt, steigt die Aufregung auf dieser Skala ein bisschen. Und jetzt ist es ja auch nicht mehr so lange hin, sodass ich schon sagen würde, ich bin aufgeregt. Aber im Moment ist es schon noch eher Vorfreude.
Wie überrascht warst du?
Also ich fühle mich sehr geehrt, dass es eine Jurorin dort gibt, die meinen Text würdig findet, dort vorgelesen zu werden. Ich bin ein sehr kritischer Mensch meiner eigenen Arbeit gegenüber. Ich bin immer jemand, der sich eher hinter anderen einsortiert, wenn es darum geht, mich selbst zu bewerten oder meine Arbeit zu bewerten. Deswegen ist es für mich und für meine eigene Wahrnehmung auf meine eigene Arbeit sehr wertvoll.
Wie bald können wir denn ein neues Buch von dir lesen?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich jetzt noch gar nicht so genau beantworten. Wenn es nach mir ginge, vielleicht schon nächstes Jahr, aber in der Literaturbuchwelt, Verlagsbranche geht es leider nicht immer nur nach den AutorInnen. Ich gebe mein Bestes, dass es sehr bald der Fall sein wird und hoffentlich nächstes Jahr.
Also du schreibst schon an etwas Neuem?
Ja, genau. Ich schreibe an etwas Neuem und es wird auch sehr bald was Neues von mir geben, aber in welcher Form, das ist jetzt noch nicht spruchreif.
Während wir da saßen, ist ja echt einiges so passiert, ne? Vor unseren Augen. Touristengruppen sind hier entlang spaziert. Es wird gewerkelt und gebaut. Das neue Palais ist ja eingerüstet. Hier findet die Neugestaltung des Empfangsbereiches statt, lese ich da gerade auf dem Plakat. Ansonsten hatten wir es da ziemlich lauschig und still in unserem Eckchen.
Das stimmt, wir haben irgendwie eine Ecke gefunden, wo wahrscheinlich die meisten denken, dass man hier über diese Fläche nicht drüber laufen darf, aber wir wissen, dass wir es dürfen.
Du hast mir gerade gesagt, dass du glaubst, du bist wahrscheinlich die erste bisherige Krimi-Autorin beim Bachmann-Wettbewerb. Siehst du dich manchmal so Vorurteilen ausgesetzt, so von wegen, ach Krimi, das ist ja keine echte Literatur?
Ja, total. Also genau, ich habe eben gesagt, ich weiß es jetzt nicht. Ich könnte es jetzt nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, dass es noch nicht sehr viele KriminalromanautorInnen nach Klagenfurt geschafft haben. Und ich meine, ich wäre die Erste, aber ich kann mich da auch irren. Tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden übersehe. Aber ja, es ist auf jeden Fall definitiv so, dass der Kriminalroman als Genre schon was ist, was in der Vergangenheit von vielen LiteratInnen nicht gerne ernst genommen worden ist oder abgetan wurde als Genre-Literatur, als reine Unterhaltungsliteratur, wo man sich ja auch fragen kann, warum ist denn Unterhaltungsliteratur überhaupt irgendwas, was man klein machen sollte? Es ist doch auch was, womit man Menschen viel Freude macht. Aber ich freue mich, dass ich wahrnehme, dass es schon da auch eine Entwicklung gibt, dass der Kriminalroman auch zunehmend ernst genommen wird als etwas, was auch in der Welt der wahren Literatur wahre Literatur sein kann.
Da waren wir jetzt auch wieder bei der Frage, was ist denn eigentlich wahre Literatur? Aber so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr.
Haben wir noch mal anderthalb Stunden? Ich glaube nicht.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, Sophie, und vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Eine Krimi-Autorin beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Ich drücke ihr auch die Daumen, denn ich liebe Krimis. Wer neugierig geworden ist auf Sophie Sumburane und ihr Schreiben, der sollte Tote Winkel unbedingt lesen. Nicht nur was für Krimi-Fans, wie ich gelernt habe, oder?
Genau, wie du weißt, Stefan, liebe ja auch ich Krimi. Tote Winkel ist gute Literatur. Ich habe diesen Roman echt gerne gelesen und habe mich da von ihr aus drei verschiedenen Blickwinkeln wirklich in die Erkundung mitnehmen lassen, was denn eigentlich Gewalt mit Menschen macht. Also Gewalt ganz unterschiedlichster Art. Davon erzählt Sophie Sumburane und sie stellt eben hier die Opfer in den Mittelpunkt und sie erzählt mit viel Empathie. Es ist auf jeden Fall auch feministische Kriminalliteratur. Wir haben ja auch drüber gesprochen bei unserer Begegnung. Sophie ist da ja auch sehr engagiert in einem feministischen Netzwerk. Ja, das hier ist ein Beispiel dafür, wie solch eine Literatur eben aussehen kann. Also eine große Empfehlung meinerseits. Wo wir schon mal dabei sind und auch darüber gesprochen haben, was wir so gerne lesen. Was liest du denn gerade, Stefan? Ein Krimi?
Also ich habe gerade ausgelesen von Chandor Maroy, Die jungen Rebellen. Da geht es um die letzten Zuckungen während des Ersten Weltkrieges, spielt in Kosice, Kaschau. Da ist ja Maroy geboren und es geht um so eine Clique von jungen Männern, die erwachsen werden und kurz vor der Einberufung stehen. Und jetzt gerade angefangen, Goran Petrovic, Ein Sternenzelt aus Stuck. Da geht es um einen Schuster, der reich geworden ist und der den Dorfkrug in Kraljevo kauft und daraus ein Hotel macht und später wird ein Kino daraus.
Ich mag das immer so, Stefan, du gräbst immer irgendwie Bücher aus, von denen ich noch nichts mitbekommen habe. Vielen Dank.
Gerne.
Ich habe gelesen Ocean Vuong, Der Kaiser der Freude. Ich weiß nicht, ob du Ocean Vuong kennst. Ich war damals total begeistert von seinem Debüt. Auf Erden sind wir kurz grandios. Auch ein grandioser Titel, finde ich. Und der war auch international wirklich ein Erfolg und hat Ocean Vuong zum Literaturstar gemacht. Und Der Kaiser der Freude hat mich wieder sehr begeistert. Hier verknüpft der Autor, der vietnamesische Wurzeln hat, die Geschichte eines 19-jährigen Mannes, der ebenfalls vietnamesische Wurzeln hat, mit der Geschichte einer Weltkriegsüberlebenden, die in ihren 80ern ist und dement ist und die immer wieder eingeholt wird von ihren Traumata. Und er, der Lebensmüde, findet bei ihr jetzt kurzerhand Obdach und sie stützen sich gegenseitig. Noch dazu findet er während eines Nebenjobs in einem Fastfood-Restaurant eine Wahlfamilie, eine wild zusammengewürfelte Community aus Außenseitern. Und er erzählt hier auch wieder von den Krisen Amerikas heute, also Opioidkrise, prekäre Arbeitsverhältnisse, ja, also Menschen am Rand der Gesellschaft. Das ist schön, das ist hart, das ist poetisch, anrührend und das macht einen zwischendurch auch ganz schön fertig, dieses Buch. Aber ich bin immer wieder begeistert, wie Ocean Vuong, der auch Lyriker ist, mit Sprache umgeht. Also auch das ein großer Tipp. Und Sophie Sumburane hat uns auch einen Buchtipp dagelassen.
Ich habe Rote Augen mitgebracht, so heißt das Buch. Das ist von der französischen Autorin Myriam Leroy und darin geht es um eine Radiomoderatorin, die im Internet plötzlich von einem vermeintlichen Fan angetextet wird. Und weil sie eine Person des öffentlichen Lebens ist, nimmt sie die Anfrage an und antwortet auch so halb höflich, bedankt sich für die Nachricht und so geht das Buch los. Es ist eine Einstiegssituation, die sich in alle möglichen Richtungen entwickeln kann. Und in dem Buch geht es einfach um die Frage, welche Formen von Misogynie spielen eine Rolle, wenn es um Gewalt im Internet und Stalking geht? Und das fächert dieses Buch ganz großartig auf, welche Anspruchshaltung Männer an Frauen haben, wie Frauen zu reagieren haben, wenn ich komme jetzt und natürlich musst du mir antworten, natürlich musst du jetzt irgendwie für mich verfügbar sein und ans Telefon gehen, wenn ich dich anrufe. Also diese Erwartungshaltung des Menschen, den die Radiomoderatorin ja gar nicht kennt,
ist einmal etwas sehr Befremdliches, was dann dazu führt, dass dieser Roman beinahe schon in eine Horrorgeschichte übergleitet. Das Buch ist komplett aus dem Konjunktiv geschrieben. Also die Figur wird, sie schreibt aus der Ich-Perspektive, aber sie schreibt immer, ich sei so und so. Er sagte, ich sei dies und das. Er sagte, ich wäre so und so. Also es ist ausschließlich die Konjunktivform, die dazu führt, dass man die Frau, die Radiomoderatorin, nur aus der Sicht von anderen beschrieben bekommt. Und das ist eine sehr spannende Art, eine Geschichte zu erzählen. Ich fand es sehr, sehr intelligent, das so zu lösen.
Alle Infos zu den Büchern dieser Folge in den Shownotes und online auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio. Orte und Worte gibt es immer frisch donnerstags, zu finden dann in der ARD Audiothek und anderen Plattformen. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.